würde gerne hauptsächlich darüber sprechen, über den steinigen Weg der Auseinandersetzung nach 1945 mit diesem Verbrechen. Aber da ich davon ausgehe, dass Sie, die Mehrheit von Ihnen vielleicht doch die Einzelheiten der Verbrechen nicht testen, will ich ganz kurz, einfach sehr sachlich und konkret zusammenfassen, was passiert ist, damit Sie die Grundlage wissen. Ich will nicht wegen der mangelnden Zeit auch nicht über die Zwangssterilisation, über über 400.000 Männer und Frauen, die zwangssterilisiert wurden, zwischen 1933 und 1945. Der Oberbürgermeister, Sie haben ja schon kurz das zusammengefasst, was da passiert ist. Aber ich komme jetzt zu den Krankenmorden. Datiert mit dem 1. September 1939 hat Hitler auf seinem Privatpapier einen Brief geschrieben an den Leiter seiner Reichskanzlei sowie seinen Begleitarzt Karl Brandt, indem er diesen beauftragte, Ärzte zu autorisieren, Patienten, die schwerst erkrankt sind, unter kritischer Prüfung des Krankheitszustandes den Gnadentod zu gewähren. Mit diesem Auftrag haben sich beide jetzt darauf Weg gemacht, das zu durchzuführen. Sie haben eine Verwaltung gegründet, haben eine Villa enteignet aus jüdischem Besitz in Berlin in der Tiergartenstraße. Hier haben Verwaltungsbeamte aus anderen Ministerien sowie auch aus der psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt geholt und haben jetzt das Projekt in Gang gesetzt. Das Erste, was sie machen mussten, war natürlich feststellen, wer sollte Opfer werden. Daraufhin haben sie einen Fragebogen entwickelt. Dieser Fragebogen wird jetzt an alle psychiatrischen Einrichtungen und Behinderteneinrichtungen geschickt und musste für die Patienten, die länger dort waren, ausgefüllt werden. Diesen einseitigen Fragebogen wollten sie eigentlich nur Folgendes wissen. Sie wollten neben den Personalien, wollten sie nur wissen, ob der Patient durch seine Arbeit zur Aufrechterhaltung der Anstalt beiträgt oder nicht. Das Zweite, ob der Patient arischen Ursprungs sei oder nicht. Und drittens, ob der Patient ein forensischer Patient sei, das heißt eine schwere Straftat gemacht hatte. Das waren die Selektionskriterien. Diese Fragebogen wurden dann wieder zurückgeschickt. Jetzt hatten die in Berlin aber ein Problem. Und zwar, was sie ja vorhatten, war gesetzlich überhaupt nicht gedeckt. Es war Mord. Und sie bekamen Bedenken, ob vielleicht nicht doch Richter irgendwo das in die Öffentlichkeit gehen, Anklage erheben. Daraufhin haben sie entschieden, dass nicht sie entschieden, wer getötet werden sollte, obwohl es ja schon feststand, sondern sie haben 50 Ärzte, die Elite der deutschen Psychiatrie, nach Berlin geholt, ihnen das Projekt, das sie jetzt vorhaben, eröffnet und sie zu T4-Gutachten ernannt. Und die bekamen jetzt Tausende, Abertausende jeder von diesen Fragebögen geschickt und mussten jetzt unten mit Rotstift ein Plus machen oder mit Blaustift ein Minus, ob sie meinten, dass der Patient getötet werden sollte. Von diesen 50 ist nur einer aufgestanden und hat gesagt, das ist Mord und hat das verlassen, die Sitzung verlassen. Alle anderen haben mitgemacht. Jetzt hatten sie die Selektion sozusagen betrieben und haben in 6 Reichsanstalten Gaskammern eingerichtet, haben dort Teams von Ärzten, Schwestern, Standesbeamten, Kalfaktoren, die Gaskammer, die dort eingerichtet waren, bedienten, haben eine Transportgesellschaft gegründet und jetzt wurden systematisch, wie Frau Bade gesagt hat, vom 18. Januar 1940 bis zum Sommer 1941 wurden jetzt Patienten abgeholt und in diesen Gaskammern ermordet. Im Sommer 1941 wurde diese Aktion beendet, aus vielerlei Gründen, weil es Proteste gab, auch von Seiten der Kirche. Aber auch Historiker sagen, dass einer der wichtigen Gründe war, dass jetzt schon in diesem Sommer 1941 der Holocaust, die Planung des Holocaust begann, die Errichtung von Vernichtungskonzentrationslagern im Osten. Und sie sagen, dass diese erste Phase der Krankenmorde sozusagen der Probelauf war für den Holocaust. Weil man kann jetzt sehen, dass schon auf 1942 diese Team von Ärzten und Schwestern und Pflegern jetzt in Polen in den Konzentrationslagern auftauchen. Aber das Morden geht weiter. Jetzt in den Anschlag, wie Sie schon gehört haben, auf verschiedene Wege. Das eine war die Hungerkost, über die Herr Faulstich hier bei Ihnen ja ganz Grundlegendes erforscht hat. Ungefähr 140.000 Menschen sind an der Hungerkost gestorben. Aber es gab weitere Projekte. Und zwar in manchen Kliniken wurden die Patienten direkt mit Überdosis von Medikamenten getötet. An 30 Anstalten gab es sogenannte Kinderfachabteilungen. Da wurden auch behinderte Kinder getötet. Ungefähr 5000 Kinder sind in diesen Kinderfachabteilungen ermordet worden. Es gab ein Sonderprogramm für Zwangsarbeiter, Ostarbeiter, wie es damals hieß. Auch die Klinik, wo ich war, war eine Ostarbeiter-Sammelstelle. Zwangsarbeiter, die psychisch krank wurden, wurden dort hingeschickt. Und wenn sie nicht innerhalb von 4 Wochen wieder arbeitsfähig waren, wurden sie dann auch der Hungerkost zugeführt oder mit Medikamenten getötet. Es gab einen Sonderweg für die jüdischen Patienten. Es gab dann auch einen Sonderweg für die psychisch Kranken in den Konzentrationslagern. Also wie gesagt, 1945, Ende 1945, also nach der Kapitulation am 8. Mai 1945, gehen wir davon aus, 230.000 Menschen. Was passiert jetzt? Ich möchte das mit einer Geschichte, anhand einer Geschichte deutlich machen. Am 2. Juli, also fast 2 Monate nach der Kapitulation, gehen 3 amerikanische Offiziere und besuchen die Anstalt Kaufbeuren, nachdem sie die Benachrichtigung bekommen haben, dass da eigentlich schwierige, schlimme Dinge passieren. Sie fragen bei Mainz, sie auf dem Weg dahin, fragen sie einen Buben, wo der Eingang zu der Anstalt sei. Die ist sehr nah vom Zentrum dieser kleinen Stadt. Der Bube antwortet ihnen, und da schreiben sie ihm in diesem 20-jährigen Bericht, 20-seitigen Bericht, den sie am Abend noch getippt haben, sagen, der antwortet ihnen dann auf Deutsch, und sie schreiben das im Dialekt, der sagt, dort oben, dort ist es, wo sie es umbringen. Sie gehen in die Anstalt rein, sie finden, dass der stellvertretende Direktor, den sie sprechen wollten, sich in der Nacht erhängt hat. Sie gehen jetzt durch die Klinik und finden ganz viele nicht beerdigte Leichen von offensichtlich verhungerten Menschen. Sie erfahren, dass das letzte Kind in der Kinderfachabteilung 6 Wochen nach der Kapitulation noch mit Medikamenten ermordet wurde. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Szene schildern, die eigentlich das deutlich macht, was hätte sein können oder was hätte sein müssen, aber nach 45 nicht passierte. Diese 3 Offiziere beschreiben, dass sie auf eine Station gehen, wo sehr chronische, schwierige Patienten, die Jahrzehnte in der Klinik waren, sich befanden. Und sie sind da reingekommen und sahen das Elend dieser Station und sprachen die Patienten an. Und in dem Augenblick, sagen sie, kam durch die Tür der einbeinige Dr. Ottmann, worauf sie, so schreiben sie fast wörtlich in dem Bericht, worauf alle Patienten sich plötzlich ehrfürchtig aufstellten in Reih und Glied, ja, und schwiegen und nicht mehr mit ihnen sprechen wollten. Ja. Wir gaben dann dem Dr. Ott, den einbeinigen Dr. Ottmann, einen Schubs, sodass er hinfiel. Und jetzt plötzlich klatschten alle Patienten und lachten und waren sich bewusst, dass die Zeiten, dass neue Zeit komme. Ein Beispiel, das hätte man ja erwartet. Die Täter werden bestraft, die Patienten werden befreit. Ja. Aber leider passierte das nicht so. Dieser Bericht, den diese Offiziere geschrieben haben, ging abends noch, am nächsten Tag nach München ins Hauptquartier, wurde der Presse freigegeben. Und das ist der Bericht, der eigentlich die Initialzündung war, dass die Alliierten und hauptsächlich die Amerikaner am intensivsten angefangen haben zu recherchieren. Experten aus den USA geholt haben, die Anstalten besucht haben, weil sie jetzt entschieden haben, im Sinne dieser 3 Offiziere in den Nürnberger Ärzteprozessen die Täter anzuklagen. Und 3 der Hauptbeteiligten an diesem Verbrechen, insbesondere Karl Brandt, wurden dann auch in Nürnberg in den Ärzteprozessen zu Tode verurteilt. Karl Brandt wurde dann kurz darauf in Landsberg gehängt. Aber von dem Augenblick an verliert sich absolut das Interesse, die Verbrechen zu sühnen, sich damit auseinanderzusetzen. Die deutsche Justiz hat dann noch unter dem Druck der Alliierten in den folgenden Jahren ungefähr 30 Prozesse gegen Täter, Ärzte und Schwestern und Krankenpfleger durchgeführt. Aber diese Prozesse, wenn man sie liest, sind sowas von enttäuschend, weil sie, die meisten wurden entweder freigesprochen oder zu lächerlichen Gefängnisstrafen, die sie dann auch nicht absitzen mussten, verurteilt. Es war einfach kein Interesse mehr da. Und die ganze Geschichte gerät nicht in Vergessenheit, sondern sie wird einfach geleugnet, was viel schlimmer ist. Sie war nicht vergessen. Sie wird geleugnet. Aber mit ihr die Psychiatrie auch. Und es kommt nicht zu einem Neuanfang. Es gibt keine Zäsur. Wir sprechen von der Kontinuität, ja, in der ärztlichen und pflegerischen und auch in der gesellschaftlichen Betreuung von psychisch kranken Menschen. Und es sollte dann noch über 3 Jahrzehnte dauern, bis 1975 die Bundesrepublik, ja, angesichts Entwicklungen, die schon 20 Jahre vorher im Ausland waren, bei der Psy die Idee, dass man mit psychisch Kranken anders umgehen muss, hat die Bundesregierung entschieden, auch eine Psychiatriereform durchzuführen. Der Bundestag hat 1975 diesen Enquetebericht, den sie in Auftrag gegeben hat, besprochen und dann eine Reform initiiert. Und es sollte dann noch 5 Jahre dauern, bis das alles, weil das ja Länderangelegenheiten sind, bis die Reform begann. Und in der Zeit, 1980, sind mehrere von uns jungen Psychiatern in die Anstalten gegangen, um diese Reform durchzuführen. Ich war auch einer von denen, ging von der Universität nach Kaufbeuren, 1000 Patienten. Ich wusste nichts von dieser Geschichte. Ganz merkwürdig, obwohl ich das Buch von Mitscherlich, das so in den 60er Jahren erschienen war, gelesen hatte, aber irgendwo das völlig verdrängt hatte und gemeint hatte, das ist eine Geschichte der Vergangenheit, das kann ja mit uns nichts mehr zu tun haben. Aber als ich nach Kaufbeuren kam und die unglaubliche Misere der aktuellen Behandlung der Patienten sah, die menschenrechtsverletzende Umgang, Patienten, die überhaupt keinen Besitz mehr hatten, die können nicht mal eigene Kleidung hatten, in riesigen Wachsälen betreut wurden, rechtlich überhaupt nicht wirklich angemessen betreut, Patienten, denen die Biografie weggenommen wurde. Die Zustände waren grauenvoll. Und gleichzeitig war ich von den ersten Tagen an mit dieser Vergangenheit plötzlich konfrontiert. Überall traten Zeichen auf, dass in dieser Klinik grauenvolle Sachen passiert waren. So in den ersten Tagen fiel mir auf, dass Ärzte und Pflegepersonal immer davon sprachen, es gibt hier gute und schlechte Patienten. Und das ist ein guter Patient, das ist ein schlechter Patient. Das ist eine kleine merkwürdige Bezeichnung. Nachher stellte ich natürlich raus, ein guter Patient, das war in der Terminologie des Dritten Reiches ein lebensunwerter Patient, ein schlechter Patient oder ein guter Patient war ein Lebens nicht lebensunwürdig. Und eine ganz kurze Geschichte. Allmählich bekamen wir ja mehr Personal. Da gab es eine Station, das war eine der grauenvollsten Stationen. Da wohnten 30 Menschen mit einer schweren kognitiven, intellektuellen Störung. Damals sagten wir geistige Behinderung, die in den Behinderteneinrichtungen nicht irgendwo behandelt werden wollten, konnten und in die Klinik kamen. Da viele Jahre und Jahrzehnte dort waren. Eine grauenvolle Station. Und endlich haben wir jetzt Personal und zum ersten Mal kommt jetzt ein ganz junger Sozialpädagoge auf die Station und soll jetzt irgendwo die Reform auf die Station bringen. Er klopft an seinem ersten Arbeitstag an die geschlossene Tür. Der Pflegeleiter der Station macht ihn auf, führt ihn in das Stationszimmer. Alle freuen sich, jetzt kommt jetzt auch zu uns die Reform. Ja. Er stellt ihnen die anderen Mitarbeiter vor und dann sagt er, so, und jetzt möchte ich Ihnen die Patienten vorstellen. Er öffnet die Tür und ruft ganz laut, Heinzi, komm mal her. Und es nähert sich ein älterer Patient, der kaum gehen kann, kaum sprechen kann, in dieser zerrissenen Anstaltskleidung, kommt immer näher und dann fragt der Pflegedienstleiter ihn, Heinzi, begrüß unseren Neuen. Was, sag mal, sag ihm mal, was hätte der Hitler mit dir gemacht? Und dann sagt der Patient, umbracht. Und alle lachen und klopfen ihn auf die Schulter. Das heißt, die Klinik wollte nicht akzeptieren, dass sie diese Vergangenheit hatte, aber sie war präsent. Sie war einfach präsent. Und das führte dazu, dass wir in Kaufbeuren mehrere andere auch in anderen Kliniken angefangen haben zu forschen, zu recherchieren. Und dann so ab Mitte der 80er Jahre kamen dann die Medizinhistoriker dazu, die das viel genauer und wissenschaftlicher gemacht haben als wir. Und bis so in das Jahr 2000 war Täterforschung das Zentrale. Und mittlerweile haben wir unglaublich viel Wissen darüber, was da wirklich konkret passiert ist. Für uns Ärzte waren zwei Dinge besonders schlimm. Zu erkennen, dass erst eins, dass das natürlich, was Sie auch schon gesagt haben, nicht irgendwelche verbrecherischen Ärzte gibt es überall waren, die da an die Macht kamen, sondern es war die Elite der Ärzteschaft. Es waren Ärzte wie Sie und ich, christlich erzogen, humanistisch erzogen, klug, manche sogar wissenschaftlich weltweit anerkannt. Also wie konnte das sein? Diese Verunsicherung. Und die zweite, noch viel größere Verunsicherung war, dass wir zunehmend erkennen mussten, mit zunehmender Forschung, dass das überhaupt gar kein nationalsozialistisches Programm war. Es war ein psychiatrisches, es war ein ärztliches Programm. Schon um 1900 beginnt in diesem langen Kampf die Grundideen der Aufklärung von Kant, von Würde, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durchzusetzen, wo es immer wieder Kämpfe gab, das irgendwie einzuschränken. So um 1900 begann schon diese Idee wieder aufgekommen, dass Menschen eigentlich einen unterschiedlichen Wert hatten. Und plötzlich sprach man auch Ärzte von höherwertigen und minderwertigen Menschen. Und schließlich in diesem grauenvollen Buch 1921, veröffentlicht von Hoche und Binding, in dem ein Psychiater und ein Jurist jetzt von lebenswerten und lebensunwerten Menschen sprechen und die Forderung anstellen, dass lebensunwerte Menschen, Menschen, die nur noch Lebenshülsen sind, einfach getötet werden müssen. In mehr aus ökonomischen Gründen, weil sich der Staat nicht das leisten kann, diese Lebenshülsen am Leben zu erhalten. Zu erkennen, dass plötzlich Ärzte das weit bevor der Zeit des Nationalsozialismus gedacht haben, war natürlich für uns Psychiater noch eine besondere Bürde und Belastung, gar kurz zu geben. Dass wir anfingen, auch unsere Begriffe, die wir tagtäglich benutzen, zu hinterfragen, dass wir merken, dass wir in unserer Sprache einfach diese Ideen noch mittragen. Zum Beispiel, es gab ja diese Forschung der Eugenik, die um 1900 herum, das wissen Sie, Ärzte, aber auch die Gesellschaft und die Intellektuelle anzog. Und da war die Idee unter der Vorstellung, dass die meisten Krankheiten und die meisten menschlichen Eigenschaften genetisch bedingt sind, dass man den Menschen formen kann durch Einflussnahme auf die Fortpflanzung. Und da gab es diesen Begriff, die Sprache war ja hauptsächlich Englisch, in den Kongressen, man sprach von, die Eugenik bietet uns die Möglichkeit, the eradication of diseases. Wenn wir die Fortpflanzung steuern, können wir Krankheiten, die genetisch sind, ihre Wurzel nehmen. Aber was haben die deutschen Kollegen, die haben sich das übersetzt, in Deutschland sprach man vom Ausmerzen von Krankheiten. Das Wort Ausmerzen ist ja schon ein hässliches Wort für dich, ein schwieriges Wort. Und wenn Sie im Lexikon nachschauen, woher kommt das Wort Ausmerzen? So kommt es aus der Schäfersprache, weil der Schäfer im März, bevor er die große Wanderung bis in die Herse geht, die kranken Tiere ausmerzt, austötet. Das heißt, schon 30 Jahre vorher, 40 Jahre vor dem Nationalsozialismus, wählen wir Worte, die bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, die eigentlich das schon vorwegnahmen, was passieren sollte. Auf jeden Fall, ich könnte so ungefähr sagen, um 2000 entsteht auch eine Zäsur. Weil jetzt neben der Täterforschung auch natürlich die Würdigung der Opfer ganz im Vordergrund steht. Und das ist jetzt in den letzten Jahren, hat das eine große Entwicklung genommen. Überall entstehen jetzt Gedenkbücher, wie Sie das hier auch gemacht haben. Es gab einen großen Konflikt bei der Veröffentlichung von Biografien, dass wir plötzlich an Grenzen stießen, weil die Archivgesetze so interpretiert wurden, dass man die Namen nicht nennen kann. Und auch Kollegen, ärztliche Kollegen widersetzten sich der Namensnennung unter der Begründung, dass ich konnte das kaum verstehen, dass sie sagten, wenn wir jetzt die Namen veröffentlichen, dann machen wir in der Öffentlichkeit dem bekannt, dass es Familien gibt, die erbkrank sind. Also das war ja sozusagen, man hat sozusagen die Patienten ein zweites Mal ermordet, nur weil sie wegläufeln wollte. Aber mittlerweile, das ging so weit, dass tatsächlich dann die Kultusministerin Frau Grütters dann entschieden hat, die Archivgesetze so zu reinterpretieren, dass wir Namen veröffentlichen. Und jetzt tun wir überall, werden die Namen, sind doch verpflichtet, die Namen zu veröffentlichen. Und jetzt möchte ich zum Schluss zwei Aspekte noch, die mir wichtig sind, nennen. Mittlerweile ist an vielen Orten der Bundesrepublik eine ganz lebendige Gedenkkultur, ich würde sagen, von unten entstanden. Überall, auch in München, hat sich eine ganz lebendige Gedenkinitiative von Angehörigen, von Opfern zusammengetan. Die recherchieren ihre Geschichte, die teilen ihre Geschichte, die organisieren Reisen in die staatlichen Gedenkstätten, die es jetzt an all diesen sechs Täterorten, Tötungsanstalten gibt, von oben, und stellen Forderungen an die Gesellschaft, wie man sie informieren will, dass die Gesellschaft verpflichtet ist, die Krankenhäuser, die Archive, ihnen zu helfen und Beistand zu geben bei der Recherche ihrer Angehörigen. Und diese Bewegung, in Bayern, wo ich mich gut auskenne, ist nicht so konfliktfrei zwischen den Konflikte entstanden zwischen den offiziellen Gedenkstätten, auch den Krankenhäusern und den Gedenkinitiativen. Ein kurzes Beispiel. Die Münchner Gedenkinitiative hat eine Deklaration herabgegeben, die sogenannte Hartheim-Deklaration. Da will sie in 10 Punkten wissen, soll die Gesellschaft uns helfen, unsere Patienten wieder in die Familie zurückzubringen. Und unter einem der Punkte, die sie schreiben, sagen sie, wir fordern eine Diskussion, ob in den Orten, in diesen physischen Orten, an denen die Patienten umgebracht worden sind, ob das noch berechtigt ist, heute noch Patienten zu behandeln. Das hat zu einem großen Konflikt geführt zwischen den Trägern, im Kopten Bayern staatliche Träger und der Gedenkinitiative, Träger der Psychiatrie. Aber ich möchte schließen mit einer Hoffnung. Oder Sie haben ja gesagt, wir alle sagen in diesen Situationen immer nie wieder. Wir wollen von der Vergangenheit lernen. Wir haben Verpflichtungen. Wir haben Verpflichtungen, dass das nicht wieder passiert. Wir müssen uns bewusst sein, wie schwierig es in manchen Bereichen jetzt noch ist. Noch eine ganz kleine Situation. Ich bin in der Klinik und bevor ich nach Hause gehe, mache ich abends einen Rundgang. Ich höre, dass aus einer Station ein großes Geschrei. Jemand schreit ganz laut, ich will nach Hause, lassen Sie mich gehen. Und ich gehe rein, um das zu vermitteln und sehe, dass leider eine Situation in der Psychiatrie immer wieder mal passieren kann. Ein Patient steht gegen der Wand und schreit, ich will nach Hause, lasst mich in Ruhe. Und drei oder vier Pfleger versuchen ihn zu beruhigen. Ich gehe dazu rein, um zu vermitteln. Er schaut mich an. Ich kannte den Patienten von früher. Er war sehr erregt. Und er sagt mir, da kommt er ja. Sie haben sich doch so viel mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Seien Sie mal ehrlich, was hätten man nicht hier gemacht, wenn ich damals Patient geworden wäre? Ich zweifle, was ich Ihnen sagen soll. Bin unsicher. Und dann denke ich, dass ich muss ehrlich sein und sage Ihnen, möglicherweise hätte man Sie damals, wenn Sie damals hier gewesen wären, hätte man Sie ermordet. Dann sagt er zu mir, und wenn Sie damals hier gewesen wären, hätten Sie mich ermordet. Und nach einer zögernden Sekunde sagt er, warum soll die müssen heute fortbauen? Für uns Psychiater ist es unglaublich wichtig, wirklich dieses Vertrauen wiederherzustellen. Wir sind weit davon entfernt, leider das so unbeschränkt zu genießen. Und ein ganz paar Sätze zum Abschluss. Werden wir es schaffen, dieses Vertrauen zu gewinnen? Ich glaube, es gibt einen Lichtblick. Und einen Lichtblick, den wir noch gar nicht so richtig verstehen und erkennen. 2008 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in New York und ein Jahr später in Berlin verabschiedet worden. Das ist Gesetz für uns, Inklusion. Wir tun es wahnsinnig schwer in der Bundesrepublik. Inklusion in den Schulen, Inklusion im Behindertenbereich, Werkstätten für Behinderte, all das. Wir werden von der UN werden wir gerügt, dass wir einfach die Inklusion nicht weiterbringen. Und das hängt sicher damit zusammen mit dieser Vergangenheit, dass wir immer noch Schwierigkeiten haben, die Menschen mit Behinderung entgegenzutreten. Man sieht es auch in unserer Gesellschaft, dass jetzt immer auch die AfD hat jetzt schon ja mehrmals Stellung genommen in Frage stellen die Gleichwertigkeit aller Menschen. Und da gibt es eine Hoffnung. Wenn wir die UN-Behindertenrechtskonvention richtig verstehen, was wir noch nicht wirklich tun, wenn wir richtig verstehen, was Inklusion ist, dann müssen wir akzeptieren, dass Behinderung kein Defizitmodell ist. Behinderte sind nicht Menschen, denen etwas fehlt. Das Sehen, das Hören, ein Körperteil, der Verstand, die Vernunft, sondern behindert sein ist Ausdruck der Vielfalt des Menschen. Und wenn man das wirklich, wirklich meint, und wenn man das wirklich weiterdenkt, was wir jetzt noch gar nicht tun und uns vielleicht nicht vorstellen können, dann heißt es vielleicht so doch, dass wir eines Tages den Behindertenkonzept aufgeben werden. So wie wir ganz viele über Homosexualität, die Zweigeschlechtlichkeit, alles aufgeben, was vielleicht doch Behinderte einfach Menschen sind, die Sie und ich, denen man mehr oder weniger helfen muss, die man uns allen helfen muss, wenn es uns nicht gut geht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mm-hmm.